PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur mittlerweile doch schon 7. Folge von TheoQuest, auf der Suche nach dem Glauben. Heute eine ganz besondere Folge. Ich verrate aber nicht zu viel. Ich verrate aber erst einmal, wer mir gegenüber sitzt, nämlich...
Das ist Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin. Und mir gegenüber sitzt...
Immer noch Markus Bartelt, immer noch der die bescheidenen Fragen bislang gestellt hat, die laienhaften, ich bin ja korrigiert worden, dass sie nicht laienhaft wären, aber ich sitze heute auch durchaus in meiner beruflichen Funktion hier.
Heute drehen wir den Spieß um und ich quetsch dich mal aus und zwar zu einem Slogan, den du mir rübergespielt hast, Jesus wäscht weißer. Ich hätte ja immer vermutet, biblisch sei das seine Mutter gewesen, die die Wäsche macht. So klassisches Rollenmodell und ähnliches. Aber anscheinend ist das nicht so. Dieser Spruch ist ein Buchtitel von einem italienischen Medienphilosophen, Bruno Ballardini. Das ist jetzt natürlich ein total krasser Titel. Was ist denn überhaupt seine zentrale These? Warum spielst du mir das jetzt hier rein?
Ich spiele dir das hier rein, weil, was ich ja bisher noch gar nicht hier so publik gemacht habe, ich arbeite ja unter anderem als Marketingdozent und unterrichte Marketing in allen Aspekten. Und in diesem Zusammenhang bin ich über das Buch von Bruno Ballardini gestolpert, der auch Medien- und Kommunikationsprofessor ist und der die sehr steile These aufstellte, dass seiner Meinung nach die katholische Kirche das moderne Marketing erfunden hat. Und da höre ich natürlich auf, zum einen als Marketingmensch auf der einen Seite und als Katholik auf der anderen Seite und denke mir, na du, was meint denn der damit und wie kommt der eigentlich darauf? Und habe dann dieses Buch dazu gelesen mit sehr viel Vergnügen. Es ist zum einen hervorragend recherchiert, zum anderen natürlich mit so ein bisschen Augenzwinkern verbunden. Ausgangspunkt ist, dass er sagt, naja, vor 2000 Jahren, gerade so im Mittelmeerraum, auch im östlichen Mittelmeerraum, gab es sehr viele kleinere und mittelgroße religiöse Sekten. Und die Katholiken oder die Christen waren jetzt erst einmal eine davon. Ja, das war ein Prediger und es waren 12 Gefolgsleute im Grunde genommen.
Ah, waren schon ein bisschen mehr
am Anfang. Aber er sagte, wie haben die das eigentlich geschafft, in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Weltreligion zu werden? Was haben die anderen falsch gemacht und was haben die richtig gemacht? Und das hat er eben angeschaut unter der Schablone des modernen Marketings und gesagt, aha, Häkchen, 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 die haben eigentlich alles das gemacht, was wir heute auch machen, wenn wir eine erfolgreiche Marke ins Leben rufen wollen. Und haben das natürlich nicht bewusst gemacht, sondern sehr viel unbewusst. Aber er sagt, man kann von den Urchristen durchaus lernen, wie man ein Produkt hervorragend an einem umkämpften Markt positionieren kann.
Jetzt muss ich noch eine kurze Sachnachfrage stellen. Macht der denn einen Unterschied zwischen dem Christentum vor 300, also einer potenziell verfolgten Sekte, einer potenziell verfolgten Religion und dem Staatskult nach 330?
Es ist für ihn eins. Also er schaut sich die Anfänge an und sagt, wie sind sie gestartet, was haben sie da anders gemacht? Aber er guckt auch ganz genau, zum Beispiel, wenn es um das Kreuz als Erkennungszeichen geht, wo er ja durchaus sagt, das ist ein bewusst gewähltes Logo, weil es beim Konzil von Ephesus 431, keine Ahnung was, als Symbol auch auserwählt worden ist. Und wir sagen ja im Marketing-Sprech, nennen wir das ja ein Logo, ein Erkennungszeichen. Und tatsächlich erfüllt es das. Also heute ist ja eben die Kirche ein globales Unternehmen, das ja auch sehr viel Geld erwirtschaftet und sehr reich ist. Und es ist durchaus ein Erkennungszeichen, ein globales und erfüllt damit die Funktion auch eines Lego-Logos oder eines Apple-Logos im Grunde genommen, dass wir das sehr schnell zuordnen können.
Okay, Kreuz und Christentum, das glaube ich ganz gerne. Nur das ist ja genau der spannende Punkt, weil bevor das Christentum aus der Verfolgung rauskam, war es das Kreuz ja gerade nicht, sondern sowas wie ein Fisch oder das Wort Ichthys. Also nochmal ganz andere Symbole. Also
und doch entschied man sich, das Kreuz zu nehmen. Also wir waren ja nun beide bei dem Konzil nicht dabei.
Nee.
Weiß auch nicht. Du bist die Theologin, du weißt, ob es da Aufzeichnungen zu gibt.
Aber, ja, gibt's.
Aber der spannende Punkt ist ganz einfach, dass man sich ja was dabei gedacht hat. Also du nimmst ja auch heute kein zufälliges Gekritzel als ein Logo, wenn du ein Unternehmen bist, sondern es soll ja was transportiert werden.
Ja, bei manchen
werden.
Logos fragt man sich ja, wo sie herkommen, aber okay.
Und hier geht es ja durchaus darum, bei der Wahl des Kreuzes die Gläubigen auch immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und damit ja auch Schuld von uns genommen hat. Und er argumentiert sogar weiter und sagt, es ist in der Tat das einzige Tötungs- und Folterinstrument, das es jemals geschafft hat, zu einem Logo zu werden. Also selbst Unternehmen, die elektrische Stühle herstellen, haben keinen elektrischen Stuhl als Logo. Und es ist bewusst gewählt und es gibt dazu eine sehr amüsante Studie eigentlich. Man hat in Großbritannien, glaube ich, 9-jährigen, 10-jährigen Kindern Stift und Papier gegeben und hat gesagt, zeichnet doch mal das Logo, das euch als erstes in den Kopf kommt. Was meinst du, haben die meisten Kinder gemalt?
Also in Deutschland würde ich sagen Deutsche Bank, aber...
Ja, viel zu abstrakt. 9-jährige Kinder, am häufigsten wurde das M von McDonald's gemalt,
okay.
Weil es geht einfach zu malen. Mhm. Am zweithäufigsten der Swoosh von Nike. Auch
ja.
Einfach zu malen. Von diesen, ich glaube, 900 befragten Kindern hat ein einziges tatsächlich das Kreuz der Kirche gemalt.
Mhm.
Wo man sich auch fragt, wo reden die beim Abendessen drüber zu Hause mit dem?
Aber ja, vermutlich über Turnschuhe, oder?
Aber er hat recht, ja. Also ist natürlich ein Wiedererkennungssymbol, ein Merkmal, ein Logo, was Unternehmen verwenden. Schauen wir uns mal an, wie Ballardini, und wir werden das in der Kürze der Zeit nicht schaffen. Ich habe in der Tat, also ich habe das als, das Buch ist 95 rausgekommen, ich habe um die 2000er, war das einer der am meisten nachgefragtesten Vorträge für lange Zeit, die ich quasi verkauft habe, weil das Interesse sehr groß war, diese Verbindung zu sehen. Das ist dann irgendwann durch digitale Medien abgelöst worden. Aber was findet Ballardini so alles heraus?
Genau, das ist auch die spannende Frage. Woher hat er denn diese Verbindung von Kirche und Marketing? Also
er schaut sich das an. Also Ausgangsfrage, wie haben die das geschafft? Warum waren die so erfolgreich?
Mhm. Also und was sagt er?
Er sagt, das Erste, was wir heute ausnennen, ist die Niedrigschwelligkeit des Produktes. Also wir kommen sehr einfach dazu. Laut Ballardini gab es vor 2000 Jahren einige große Religionen. Das eine war natürlich immer noch die griechischen Götter und die römischen Götter. Die waren enorm anstrengend, weil für alles musstest du immer in den Tempel rennen, irgendwas opfern, dort beten. Und da die sich ständig in der Wolle lagen, diese griechischen und römischen Götter, warst du nur ein Spielball. Du wusstest nie, was dir passiert. Die machten, was sie wollten. Wenn die sich wieder stritten, hast du den Ärger unten auf der Erde gehabt. Und dauernd musstest du irgendwie was opfern, was tun, damit die halbwegs gnädig sind. Dann hattest du auf der anderen Seite natürlich den jüdischen Glauben. Eigentlich super. Viele, die wechseln wollten, also viele, die noch den Vielgötterglauben anhingen, liebäugelten so ein bisschen mit dem jüdischen Glauben, stellten aber fest, also auf der einen Seite einfacher, weil nur ein Gott, aber auf der anderen Seite unglaublich viele Gesetze und Regeln, was du alles einhalten musst. Und der Einstiegspreis hier war dann auch ein bisschen höher, zumindest für die Männer, wenn sie wechseln wollten. So, und diese Angebotslücke, sage ich jetzt mal, kam das Christentum, das sehr niedrigschwellig war, weil es verlangte nichts außer...
Sonntags da zu sein.
Glaubst du an Gott? Also Glaubensbekenntnis. Glaubst du an Jesus als Gottes Sohn? Glaubst du an seinen Tod? Glaubst du an seine Wiederauferstehung? Wenn du sagst, ja, ich glaube, herzlich willkommen.
Also ich glaube, das ist jetzt verdammt kurz gefasst. Also weil,
natürlich.
Ich sage jetzt mal, die Attraktivität des ganz frühen Christentums war die Sorge für Arme und Kranke, Waisen und Witwen. Das war das nach außen Sichtbare, während ich sage jetzt mal, die Vorbereitung auf Taufe war schon auch ein ordentlicher Prozess. Mhm. Also das war jetzt nicht so, ich stolper zur Tür rein, sage, ich werde getauft werden. Also in der Bibel gibt's das einmal, nämlich beim äthiopischen Kämmerer. Aber danach gibt's das nicht mehr, sondern das war ein super langer Prozess, also mit verschiedenen Stadien auch.
Aber immer noch einfacher, als zu einer anderen der großen Religionen zu wechseln. Vermutlich, vermuten wir mal.
Oh, steile These.
Er macht das mit einem Augenzwinkern auch. Zweite steile These, die Rolle der Frau. Weil er sagte, zumindest bei den Urchristen waren Frauen herzlich willkommen. Es wurde nicht unterteilt. Das war
Richtig.
Bei den großen Vielgott-Religionen durchaus so. Im jüdischen Glauben ist es bis heute so in der Synagoge, dass Männer und Frauen auch getrennt sitzen. Das gab es nicht. Die Überlegung, die er hier unterstellt, auch das ist rückblickend, ist, dass Ballardini sagt, naja, von wem bekommen denn Kinder ihren Glauben weitergegeben? Und das beantwortet er mit von den Müttern. Das heißt, Mütter leben und geben den Glauben weiter an die Kinder, nicht unbedingt die Väter. Und in dem Moment, wo man es den Frauen leichter gemacht hat, am Gottesdienst teilzunehmen, miteinander zu feiern, miteinander zu glauben, führte das auch dazu, dass das schneller an die Kinder weitergegeben wurde und so extra Potenzial oder überpotenziell sich ausgebreitet hat.
Also ich glaube, der sieht es für das erste Jahrhundert richtig, aber danach war dieses Argument dann aber auch ganz flott futsch.
Ja, denn dann änderte sich was.
Ja, genau.
Aber erstmal für die schnelle Verbreitung natürlich durchaus etwas Wichtiges. Natürlich.
Ich fürchte nur, das Christentum, also die schnelle Verbreitung hat wirklich erst nach 300 eingesetzt. Ja. Also ich sehe da schon eine Diskrepanz bei seinen Thesen.
Ja.
Also ja, für die ersten Jahrhundert, für das erste Jahrhundert plus minus bis 120 stimmt das, was du jetzt gerade sagst, was er bezüglich Frauen schreibt. Danach ist dieses Argument schon futsch. Und die schnelle Verbreitung setzt erst nach dem Mailänder Edikt ein. Also nachdem Konstantin das Christentum zur Staatsreligion macht. Also da ist für mich eine Argumentation.
Das ist die zweite Stufe im Grunde genommen.
Ja.
Aber er sagt ja, bis dahin, also bis zu dem Edikt, bis zum Weg zur Staatsreligion muss ja sehr viel passiert sein, ja, dass sie auch eine Verbreitung hatten, dass sie attraktiv genug waren. Also
ja.
Das ist also dieser erste Schritt bis zur Staatsreligion ist tatsächlich der eine wesentliche.
Ja.
Und er sagt, was weiterhin dazu gehörte, ist Kommunikation. Also ist das Aussenden der Apostel auf der einen Seite, ist eine ständige Missionsarbeit, eine Gewinnung und für ihn Dreh- und Angelpunkt durchaus Paulus.
Der hat ja das Adaptionsleistung par excellence beigebracht. Ne?
Ja, und der dann auch, wir würden heute sagen, es ist Direktmarketing, wenn wir Werbebriefe bekommen, aber über Briefe sehr viel gelenkt hat, weil natürlich überall, wo sie hingezogen sind und sagten, hier, das ist der neue Glaube und Gemeinden gegründet haben, sobald die weitergezogen sind, haben viele Gemeinden auch gesagt, ja, das ist alles super, das ist alles toll, aber da so ein bisschen Sonnenkult können wir doch eigentlich noch behalten. Das ist doch auch ganz schön gewesen mit den Festen, die wir da hatten und ach, so ein bisschen davon. Also es verwässerte sehr schnell wieder und Paulus hat mit den Briefen dafür gesorgt, dass ihm ja die Linie gehalten wurde, indem er auch immer wieder ermahnte und sagte, Kinders, nein, ja, es ist das, was wir glauben, das, was umgesetzt werden soll. Und diese regulierende Hand, die dort kam, ist für Ballardini auch ganz wichtig für den Erfolg der Kirche da letztendlich.
Wobei, ich finde das schon total spannend, weil heute haben wir das nicht mehr. Wir haben heutzutage sozusagen eine externe regulierende Hand. Also wir haben die regulierende Hand immer noch, sie ist aber ganz weit weg von uns. Während Paulus hat ja keine Briefe geschrieben an Gemeinden, die er nicht kannte oder die er nicht gegründet hat oder wo er nicht seine Vertrauensleute hatte. Also das ist immer noch ein ganz starker personaler Bezug gewesen. Also ich glaube, wenn die von irgendeiner Zentrale aus von JWD gekommen wären, wären diese Briefe auch nicht so erfolgreich gewesen.
Ja.
Also das ist immer noch ein Gemeindegründer, der an seine Flügge gewordene Gemeinde schreibt. Das heißt, da steckt nochmal was ganz anderes an personaler Autorität dahinter, als so eine Enzyklika heute hat oder ähnliches.
Ne? Ja, mit Sicherheit, ne? Weil einfach durch den Connection, den Kontakt, den man hat, durch die Verbundenheit, das eine ganz andere Wirkung hatte in dem. Ja? Und vielleicht haben die anderen auch Briefe geschrieben und wir haben sie nur nicht erhalten, ja, durchaus möglich. Man hatte ja auch das ordnende Prinzip, man hat ja auch versucht, das Neue Testament, also das schriftliche Festhalten von dem, was passiert ist, dann zusammenzubringen mit dem Alten Testament, ist damit nicht so ganz rund geworden, aber die Versuche waren auf jeden Fall da, das in einen Guss zu bringen. Und für Ballardini setzt sich das dann über den Weg der Konzile auch tatsächlich weiter fort. Und er sagt, die Kirche selber hat erkannt, dass das merkantile Prinzip ein sehr erfolgreiches ist. Zum Beispiel, und das wäre nochmal quasi ein Thema für eine eigene Folge, mit dem Thema der Reliquien. Die extrem wichtig waren, um auch Geld damit zu verdienen. Also wo Pilger sind, ist Umsatz. Bis zum heutigen Tage, sagt Ballardini, haben wir das. Also nicht nur der Klingelbeutel ist ein Zeichen von Merkantilität, sondern wenn man heute in eine Kirche kommt, wir können Kerzen anzünden, können Geld spenden und stiften. Wir können, es gibt in Italien, habe ich wieder ganz viel gesehen, diese heiligen Organe. Also wenn man von einer Krankheit geheilt worden ist.
Also ja, Votivgaben. Ja,
Motivgaben. Votivgaben. Danke, Votiv, das Wort fehlte mir, Votivgaben. Und ihr sagt, all das führt dazu, dass man natürlich eben gerade auch den katholischen Glauben immer in der Nähe des Merkantilen hat und es immer hier einen Wettbewerb gibt. Und wenn man auch auf die Kirche heute guckt, dann ist genau diese Frage, wir sprachen ja schon mehrmals drüber, auch das noch nicht ganz erschöpfend, wir haben einen Markt mit ganz, ganz vielen Glaubensangeboten. Wo findet da eigentlich Kirche statt? Hat die jetzt vergessen nach 2000 Jahren, wie sie sich verkaufen sollte oder an dem Markt unterbringen sollte? Wo hapert es da? Also vielleicht braucht die Kirche sogar wieder etwas besseres Marketing als zuvor.
Also ich glaube, um da mal reinzugrätschen.
Ja, aber tu dies, grätsche.
Ich glaube, bei Paulus könnte man sich noch was abgucken. Also ich habe das eben schon versucht anzudeuten, nämlich, dass er mit einem großen Erfolg eine jüdische Glaubensgemeinschaft, im Anfang jüdische Glaubensgemeinschaft, in eine andere Philosophie hinein inkulturiert hat, nämlich den griechischen Raum und die griechische Denkweise und die griechische Argumentationslogik und Art und Weise auf Welt und Sein zu blicken. Und ich glaube, das ist auch eins der Prinzipien, die Kirche erfolgreich machen, wenn sie sich denn dran hält. Also zu schauen, was ist der Kulturraum, in den ich gehe? Und ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler begehen und sagen, ja, damit sind dann irgendwelche indigenen Völker in irgendwelchen fremden Kontinenten gemeint, sondern für mich wäre heute die Frage, was ist denn der Kulturraum, ich nenne jetzt also Westeuropa, Nordamerika, Australien, in den sich Kirche heute neu inkulturieren müsste? Also welche Sprache müsste sie heute lernen, Kirchen, nicht nur die eine, um sich in unsere heutige Welt zu inkulturieren, weil ich glaube, spätestens seit der Aufklärung hat sie das nicht mehr wirklich getan. Oder wenn, dann nur sehr zurückhaltend und zögerlich. Und das wäre für mich die spannende Frage. Also ob dieser paulinische Impetus nochmal wieder aufgegriffen werden kann. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Balladidi entspricht, vermutlich eher nicht. Aber ich wollte dich noch fragen, welche Marketingtechniken hat der denn sonst noch so im Blick?
Also er hat den Vertrieb mit Placement, ja, also die Verteilung, das Aufbau eines Vertriebsnetzwerkes im Kunden von den Gemeinden.
Das ist so.
Er hat die Symbole, er hat den Markenkern, um den es natürlich geht. Er hat auch schon, dass man sagt, es gibt nur den einen Gott. Und Matthäus schrieb ja, also pass auf, viele werden sich auszugeben als einer wie ich. Und es gibt aber nur den einen Originalen. Also auch hier tatsächlich zu sagen, rechtzeitig darauf hinzuweisen, folge nicht den Fake-Produkten, sondern bleibe ja bei dem Echten.
Heutzutage kriegt man keine Zollprobleme mehr, aber okay.
Und natürlich, wenn er auf das Produkt geht, zu sagen, sie haben einen super Kreislauf geschaffen, der hervorragend funktioniert und das ist Schuld. Also im Marketing sagen wir, dass man eigentlich nicht über Angst verkaufen sollte, aber 90% aller Produkte verkaufen über Angst. Und das funktioniert sehr gut. Und der andere Weg ist eben über Schuld und zu sagen, na, wir haben ja die Erbsünde und die Erbschuld und die tragen wir mit uns rum. Ich glaube, das ist heutzutage für die Gläubigen nicht mehr so relevant, aber zu dem damaligen Zeitpunkt bis weit Minimum ins Mittelalter hinein.
Nein, viel, viel weiter.
Oder noch viel weiter.
Natürlich.
Und damit eine Lösung anzubieten, indem man sagt, wir haben hier jemanden und der nimmt dir die Schuld. Ja, also die Erbsünde ist jetzt passé. Und das macht ja gerade auch die Verwendung des Kreuzes, weil auch wenn die Erbsünde passé ist, erinnert sie uns trotzdem immer wieder daran, dass jemand für uns am Kreuz gestorben ist, um uns diese Schuld zu nehmen. Und wieder auferstanden. Aber das Kreuz, also es geht ja nicht um ein Symbol der Wiederauferstehung. Es gibt kein Symbol, das irgendwie nach oben führt, wie vielleicht.
Nein, aber ich glaube, das Kreuz kann man nicht ohne Auferstehung angucken.
Ja. Ja, als Gläubiger ja. Ja. Aber wenn du das von außen jetzt erstmal siehst, fragst du dich auch.
Okay, ja, gab es ja auch neulich erstmal wieder interessante Zeitungsberichte drüber.
Ja, ne?
Was macht dieser Mann da vorne an
das,
dem Ding?
Genau. Also das ist für ihn ein ganz wesentlicher Punkt, wie das Produkt darum herauf aufgebaut worden ist über die Zeit hinweg. Und damit dann auch diese Unfehlbarkeit des Produktes letztendlich. Also es gibt nur dieses eine Produkt in dieser einen Variante. Es gab lange Zeit keine Anpassungsmöglichkeit. Also Flexibilität im Verständnis ist ja deutlich später erst gekommen.
Ui, da würde ich volle Kanne widersprechen, weil die gesamte Kirchengeschichte ist immer Anpassungsleistung. Immer wieder und immer neu. Also natürlich gelegentlich gescheitert. Also als die Jesuiten nach China gegangen sind, hat man es ihnen halt verboten. Ja, und deswegen hat das Christentum in China auch nie Fuß gefasst. Also ich fände es ein spannendes Gedankenexperiment, was wäre passiert, wenn die gewünschte, gewollte und begonnene Anpassungsleistung da hätte geleistet werden dürfen. Und natürlich hat es immer wieder Anpassungsleistung gegeben. Also ich glaube, ein Christ des 5., des 10., des 14. und des 17. Jahrhunderts würde uns mit großen Augen angucken und sagen, was ist denn das? Also ja, ich glaube, er würde Kernelemente wiedererkennen, also vor allem im Ritus. Aber ansonsten ist Kirche eine einzige Anpassungsleistung.
Ja, ich kann nur zusammenfassen, was Baldini eben in seinen Topf,
also ich würde ihm vorne keine widersprechen,
in seinen Topf reinschmeißt, um das so ein bisschen darzustellen und um eben zu sagen, dass man muss dem Produkt treu bleiben. Also jedes Produkt hat eben einen Kern, und dieser Kern,
das würde ich unterschreiben,
der
natürlich
darf
ganz
nicht
klar
verändert werden. Du passt ihn an. Man spricht ja im Marketing bei den Produkten dann eben von Kernnutzen und Zusatznutzen. Ja. Kernnutzen ist das, was alle Produkte einer Kategorie verbindet, wird normalerweise auch nicht kommuniziert. Zusatznutzen ändert sich mit der Zeit natürlich. Ja, und ist vor allen Dingen auch hochgradig individuell.
Ja.
Und ich glaube, dass damit haben wir auch den Bezug zu den Podcast-Folgen, die wir eigentlich davor hatten, nämlich dieser Individualisierung des Glaubens, die wir sehen können. Das ist eben die große gemeinschaftliche Linie immer weniger zum Tragen kommt, sondern sich jeder das rauspickt, Patchwork-Religion-mäßig, was ihm da eigentlich gerade passt und was da ganz gut
zustande kommt. Das ist halt die spannende Frage, also Aktualisierung des Markenkerns. Ist ja, glaube ich, ein heißes Thema. Also man darf den Markenkern nicht verändern. Das würde Christentum auch sagen. Wir haben einen gewissen Set an Glaubensaussagen, von denen wir sagen, genau das macht Christentum aus. Aber ich muss diese Aussagen ja verständlich halten. Ich sage jetzt mal, die quadratische Coca-Cola-Flasche des Apothekers aus dem vorletzten Jahrhundert würde heutzutage auch keiner mehr erkennen.
Das ist ganz richtig.
Der Inhalt ja angeblich das ganz super geheim geschützte, gehütete Rezept ist, was niemals verändert wurde, außer dass man irgendwann mal das Kokain rausgeschmissen hat, weil das nicht mehr so ganz legal war. Aber auch, selbst lass den Sirup da drin denselben sein, schon 100 Jahre reichen, dass man das Ursprungsprodukt nicht mehr wiedererkennen würde in seinem Kern, nämlich dieser braunen Flüssigkeit, wenn nicht ganz klar auch immer wieder über diesen Kern kommuniziert würde und das angepasst. Also das Storytelling muss sich, glaube ich, anpassen. Jesus, also unser Herr und Meister, hat ja auch ganz viele Storys erzählt. Wir verstehen die aber nicht mehr, weil die aus einer agrarischen Welt kommen. Natürlich darf ich diese Texte weiter verkünden, aber ich muss wissen, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht mehr unmittelbar existenziell verstehen werden. Das heißt, auch um den Markenkern muss ich mich immer kümmern. Und sei es in dieser Perspektive, dass er sich eben nicht ändern soll und dass ich ihn nicht anpassen will, aber...
Ich muss ihn vielleicht in eine andere Sprache übersetzen.
Genau.
Also ich glaube, wenn du von Storytelling sprichst, und auch das ist nochmal ein wunderbares Thema, tatsächlich zu sehen, welche Geschichten muss ich denn heute erzählen, um bei sich stark verändernden Zielgruppen überhaupt die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich noch benötige. Ja, ich glaube, das ist spannend und es gibt immer wieder an Universitäten auch die Aufgabenstellung für Semesterarbeiten zu sagen, hier Gruppenarbeit, erfindet doch mal die Marke Christus neu, ja, oder Kirche neu und überlegt euch, ja, was müsstet ihr ändern, wie müsstet ihr es anders darstellen, welche anderen Vertriebswege müsst es geben und da kommen immer äußerst spannende und auch sehr witzige Ergebnisse bei raus.
Aber jetzt nochmal weg von Baldini und hin zu dir. Welche drei Strategien würdest du denn, Marketingstrategien würdest du denn heute für Kirche stark machen?
Welche drei Marketingstrategien? Ich glaube, und das haben wir ja auch immer wieder besprochen, dass eben Kirche sich deutlich mehr öffnen muss. Ich glaube auch, dass sie ihre angestammten Orte verlassen muss. Das heißt, wir müssen eine Zielgruppenansprache finden und das ist nicht immer das Große, es ist nicht immer der Gottesdienst, sondern es ist tatsächlich eine Vielfalt. Es ist eine Möglichkeit des Aufeinanderzugehens und des Zuhörens, was ich für enorm wichtig halte, dass man sich einfach von dem Bild löst, das viele haben, weil ich glaube, auch das gehört dazu, in einer Form der Marktforschung zu gucken, welche manchmal vielleicht auch abstrusen Bilder sind denn in den Köpfen der Leute vorhanden, wenn sie Kirche denken. Und ich glaube, jeder, der sich in der Kirche bewegt, weiß, dass diese Bilder nicht deckungsgleich mit seinem eigenen Erleben sind. Und ich glaube, an dieser Imagekorrektur muss gearbeitet werden. Kirche ist bei langem nicht so verstaubt und so vermufft, wie sie wahrgenommen wird. Das halte ich für einen zweiten Ansatz, also Image korrigieren, auf die Zielgruppe losgehen und dann einfach eben eine ganz klare, saubere Positionierung am Markt dieser Möglichkeiten finden. Also warum katholische Kirche und nicht irgendein Esoterik-Lifestyle? Ja, also eben wieso eigentlich und was kann das bringen? Kirche und vor allen Dingen auch Glaube und Christsein hat für mich einen ganz wesentlichen Punkt und auch der geht unter. Das sind nämlich die Beantwortung von großen Fragen, die wir uns sonst nicht beantworten können. Wo komme ich her, wo gehe ich hin und was ist der Sinn von dem Ganzen? Und Religionen bieten dafür Antworten. Und ich glaube, dass die Antworten, die die Kirche hier bietet, nicht sauber und klar dargestellt werden und am Markt auch nicht zur Positionierung genutzt werden, weil man sich da ein bisschen auf das verlässt, was die letzten 2000 Jahre funktioniert hat.
Okay, ich habe es gehört. Wir haben ganz viel Arbeit vor uns als Kirche. Ich danke dir heute ganz herzlich, dass du dich hast ausquetschen zu lassen, wie Kirche und Marketing eigentlich ein ziemlich gutes Paar sind. Danke dir.
Es hat mir viel Vergnügen gemacht, aber nächstes Mal wirst du wieder befragt.
Alles klar, worum geht's denn das nächste Mal?
Das nächste Mal reden wir über Rituale.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben.